Diese Episode wird euch präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Meint ihr, das ist der Grund, warum dann später in Game of Thrones diese Schwerter um den eisernen Thron nicht mehr da sind? Dass die Hand nicht mehr diesen weiten Weg machen muss zum König,
Easy Access.
Um von dummen Entscheidungen abzuhalten?
Ja, ich glaube, das stimmt. Ja, ich glaube, das ist der Grund dafür.
Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien. Ja, vor fast 2 Jahren saßen wir zuletzt hier zusammen, um über eine neue Serie im Game of Thrones Universum zu reden. Damals waren wir noch ziemlich skeptisch. Laura, du warst zum Beispiel von der ersten Folge der ersten Staffel noch wenig begeistert, vor allem von der Erzählweise mit dem Holzhammer, so haben wir das damals genannt. Hat sich das im Verlauf der Staffel geändert?
Ja, ich finde, das hat sich extrem im Verlauf der ersten Staffel geändert. Ich finde, also ich glaube, das war vor allen Dingen dem geschuldet, dass natürlich relativ früh versucht wurde, klarzumachen, worum es da eigentlich geht, indem der Vergleich gezogen wurde zwischen dem Schlachtfeld der Frauen und dem Schlachtfeld der Männer. Und das fand ich damals nicht wirklich subtil. Und ich glaube, das war der große Kritikpunkt. Ich finde aber, über die Zeit hat sich das natürlich irgendwie viel mehr, es haben sich viel mehr Nuancen eingeschlichen in die ganze Erzählweise. Und ich glaube, wir waren alle am Ende auch ein großer Fan von der Serie. Also ich glaube, da kann man
so sagen, ja.
kann man so hinstellen.
Ist, glaube ich, nicht so verwegen. Lisa, die erste Staffel hat dir, vermute ich, auch ziemlich, ziemlich gut gefallen, oder?
Ja, ich war absolut großer Fan. Ich weiß gar nicht mehr so genau, ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf, dass wir in der ersten Folge so skeptisch waren, aber jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ich habe nur gerade dran gedacht, wie wir in die zweite Folge dann geschaut haben und halt die hochgeladen haben und alles und dann ging es ja um Damon und dass er das Ei geklaut hat und so und dann hat irgendjemand aus unserer Community runtergeschrieben, Damon, der Dragon-Dieb, der Eierdieb von Dragonstone, so rum. Und ich freue mich immer noch über diesen Titel nach 2 Jahren. Also Shoutout an diese Person, wenn du wieder einen guten Titel hast für diese Episode, hau ihn raus. Das ist irgendwie so ein seltsames Highlight von der letzten House of the Dragon Besprechung, aber ja, zur Serie. Also ich muss sagen, ich habe ja eben jetzt die erste Folge der neuen Staffel geguckt und ich war so, oh, ich habe es schon vermisst. Das ist einfach so eine geile Serie, Mensch.
Ja, ich meine, wir haben über 10 Folgen die Figuren damals kennen und lieben gelernt, beziehungsweise hassen gelernt. Und allerdings, so rückblickend, war die erste Staffel ja eher ein Prolog, der die Bühne bereitet hat für das, was da noch kommen wird. Jetzt geht's endlich los, endlich richtig los mit dem Tanz der Drachen, dem Bürgerkrieg des Hauses Targaryen. Und wir werden jetzt die nächsten Wochen jeden Montag hier zusammen über die neueste Folge von House of the Dragon reden. Heute über die erste Folge der zweiten Staffel und wir, das sind meine beiden Co-Moderatorinnen, Laura Samide und Lisa Oppermann. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Yeah. So, jetzt müssen wir das erstmal wieder ein bisschen eingrooven. Ich meine, das ist halt schon, wie gesagt, 2 Jahre her. Viel ist in der Zwischenzeit passiert. Und jetzt gehen wir die neue Folge der zweiten Staffel durch. Fun Fact, HBO hat bereits vor Release von Staffel 2 eine dritte Staffel bestellt. Nicht ganz so überraschend. Aber das ist doch eine gute Neuigkeit, die wollte ich auf jeden Fall mit euch teilen. Bevor wir aber mit der zweiten Staffel von House of the Dragon loslegen, erstmal ein wenig Werbung. Ihr wohnt zur Miete und wollt auch in Zukunft über den Kabelanschluss fernsehen? Dann könnte sich bald schon etwas ändern. Denn durch das aktuelle Telekommunikationsgesetz wird Kabelfernsehen künftig Mietersache. Das bedeutet, werdet aktiv und holt euch euren eigenen TV-Anschluss bei Vodafone. Ihr wisst nicht, ob und ab wann euer Vodafone-Kabelanschluss betroffen sein wird? Keine Sorge, das lässt sich schnell herausfinden. Macht einfach den TV-Anschluss-Check. Auch mit einem neuen Vertrag bleibt alles so wie immer und ihr könnt euer Fernsehprogramm wie gewohnt genießen. Lasst euch beraten und geht einfach in einen Vodafone-Shop, ruft die Vodafone-Hotline an oder besucht die Webseite vodafone.de/kabeltv. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Und aus der Werbung wieder zurück zur zweiten Staffel von House of the Dragon. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein in die neue Serie, in die neue Staffel.
Ich finde, und die da ist beginnt, eine ganz wichtige Frage direkt am Anfang. Lisa, trägst du grün?
Ja. Also nein, dun, nein, dun, dun. Nein.
Wir beide tragen nämlich rot.
Oh mein Gott.
Schon ein Statement.
Nein.
Ne?
Und das, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, mich passend anzuziehen. Das offizielle Statement an dieser Stelle, das ist kein Fashion Statement. Das ist ja offensichtlich deutlich mehr blau als grün, okay, in meinem Hemd. Und ich würde niemals Team Grün sein, obwohl, okay, ich manchmal also ein bisschen Team Alicent bin in manchen Momenten.
House Valerian eher. Und Team Elena. Wahrscheinlich.
Ja, genau, Valerian. Das ist nämlich das Eigentliche, was ich hier transportieren wollte. Ah. Denn meine Lieblingsfigur of all time in dieser ganzen Serie ist ja Rhaenys. Ich liebe Rhaenys. Auch in dieser Folge wieder Rhaenys. Es ist einfach my girl. Und sie hat einfach auch immer so coole Dialoglinien. Und das habe ich natürlich komplett durchdacht, ja, wie man gerade gemerkt hat. Habe ich mir sehr viel Gedanken über mein Outfit gemacht an diesem heutigen Tag.
As you should.
Habt ihr mit Absicht rote Sachen an oder ist das ein Versehen?
Nun, das könnte man so sagen, dass das eventuell absichtlich war, was ich hier trage, aber ich meine.
Oh, jetzt muss ich mir vor dem Podcast jetzt auch noch Gedanken machen, was ich.
Das ist halt der Nachteil, wenn man einen Witcast macht, ne?
Ja. Okay.
Ja, so. Aber lass uns mal weniger über Äußerlichkeiten reden, sondern mehr über die erste Folge der zweiten Staffel. Ich bin sehr gespannt, wie euch die dann gefallen hat, wenn wir dann am Ende drüber reden. Was ich noch vergessen habe zu sagen, das hier ist natürlich eine Folgenbesprechung und eine Folgenbesprechung ohne Spoiler ergibt relativ wenig Sinn. Das heißt, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann holt das am besten nach. Wie gesagt, zweite Staffel ist jetzt online, ist jetzt draußen auf Wow. Schaut da doch gerne mal rein. Können wir, glaube ich, empfehlen, die Serie. Okay, also die erste Folge der zweiten Staffel beginnt im Norden. Es gab ja bereits in der ersten Staffel so einige Verweise. König Viserys hat da vom Song of Ice and Fire, also von diesem Traum geredet, den Aegon der Eroberer hatte. Und das waren ja so diese Tie-ins zu Game of Thrones. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte ordentlich Game of Thrones Flashback in den ersten Minuten, ja, die wir da im Norden verbracht haben, oder?
Auf jeden Fall. Das war mega. Das war wie nach Hause kommen.
Wie nach Hause kommen.
Ich hatte auch total sofort das Gefühl, als wenn ich kurz so rüber geswitcht bin in eine andere Serie irgendwie. Also halt in die Serie. Das war cool.
Das war, ja, und ist vor allem auch sehr cool, weil das ja nicht nur so generell so ein Tie-in zu Game of Thrones ist, weil eben da das Ganze mit der Mauer und das Haus Stark war ja auch sehr präsent in Game of Thrones, sondern auch, weil die erste Folge der ersten Staffel ja genau da auch angefangen hat. Fand ich sehr cool. Und es war aber auch sehr cool zu sehen, so dieser Kontrast. Also wie viel hat sich verändert in den vielen, vielen Jahrzehnten, die zwischen den beiden Staffeln liegen oder beziehungsweise zwischen den beiden Serien liegen. Weil in Game of Thrones war es halt so, wenn du ein Verbrecher bist, dann wirst du eigentlich vor die Wahl gestellt. Entweder musst du deine Strafe antreten, zum Beispiel Kopf ab, oder du meldest dich quasi freiwillig und gehst dann an die Mauer in den Norden. Und hier wird das so gezeigt, das ist noch ein bisschen was anderes. Hier ist es, also ich habe es mir aufgeschrieben, ich vermute, es ist Kraggen Stark, der diesen Monolog am Anfang hält. Da wird eben behauptet, es ist keine Strafe, an die Mauer zu gehen, wobei ich mir nicht so vorstellen kann, dass die Leute besonders begeistert sind. Aber wir sehen eben, es ist noch was anderes. Wir sehen dieser Beutel, der da rumgeht und einer aus dem Hause Stark zieht eben den weißen Stein. Ist er ein weißer Stein oder ein schwarzer Stein?
Schwarzer Stein. Für die Krähen.
Ja, genau, weil er ja dann ja auch das Schwarz tragen muss und geht dann in den Norden. Also schon auch ein großer Unterschied zu dem, was wir dann in Game of Thrones sehen.
Naja, wobei er auch sowas sagt, wie die Schwachen tragen das Königreich oder irgendwie so ein Zitat in der Art sagt er ja schon noch. Also dass es quasi darauf hingewiesen wird, dass es ja sozusagen trotzdem eine Gruppe ist, die, also ich meine, er sagt zwar auch, dass die Königsfamilie von diesem Opfer sozusagen nicht ausgenommen ist, aber er sagt ja trotzdem, dass die Leute, die an der Mauer arbeiten da halt sind.
Ja. Wache schieben.
dass die halt schon aber so quasi Leute sind, die eigentlich nicht so einen dann hohen Stand haben oder halt kein gutes Standing eher haben.
Nein, er sagt, dass auch aus ihrem Haus jeder Zehnte dienen muss. Und das ist eben, also er sagt wortwörtlich, this is not a sentence but an honor. Und damit setzt er das, also das, was Fabian gerade meinte, damit setzt er das natürlich ganz anders, ne? Und
ja,
ich find,
auf jeden Fall.
Also es ist ja auch direkt, also der Monolog geht ja auch direkt in der Szene weiter, ne? Also dementsprechend, es ist tatsächlich eben er, der das eben erklärt und dann sehen wir ja irgendwie, dass er das Jacerys erklärt.
Genau, und das ist, finde ich, auch irgendwie noch ein bisschen Teil von dieser ersten Folge. Also wir haben sehr viel Worldbuilding. Ich vermute auch einfach, weil HBO sich wahrscheinlich gedacht hat, beziehungsweise der Showrunner Ryan Condal sich gedacht hat, nicht jeder wird vielleicht die erste Staffel nochmal nachholen vor dem Start der zweiten Staffel. Deswegen haben wir jetzt hier in der ersten Folge auch noch sehr viel, ja, Exposition. Die Leute werden abgeholt und wir haben auch sehr viel Worldbuilding. Also, weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen was zu der Mauersituation sagen? Also es ist natürlich cool, Kraggen Stark zu sehen. Den Stark, den wir haben ja in der ersten Staffel nur ganz kurz einen Vertreter des Hauses Stark gesehen und jetzt eben Kraggen Stark, der ja die Leute, die dieses kleine Taschenbuch gelesen haben, die werden das wissen, dass Kraggen Stark ja noch eine Rolle spielen wird im Tanz der Drachen. Allerdings eine andere, als man vielleicht so denkt. Also es ist eine wichtige Figur, die hier eingeführt wird, aber noch nicht gleich und auch anders dann letztlich, als die Leute das vielleicht erwarten könnten. Aber weiß ich würde jetzt weitermachen oder wolltet ihr noch irgendwas speziell loswerden zu ihm?
Also nicht zur Mauer, oder wenn Laura noch was zur Mauer sagen will, dann vielleicht Laura erstmal.
Naja, zu Song of Ice and Fire. Ich finde schon, dass es halt dadurch, dass es in der ersten Staffel ja auch damit geendet hat, dass Rhaenyra herausgefunden hat, okay, sie ist eigentlich die einzige Lebende, die jetzt eben noch von dieser Prophezeiung weiß, weil ihr Vater das mit niemandem anderen geteilt hat und es war ja voll der Aha-Moment für sie, dass sie wirklich die Einzige ist. Finde ich das sehr konsequent, dass wir eben mit dem Norden in die zweite Staffel starten, weil wir dadurch dann eben auch noch mal gleich den Bezug dazu haben und das aber auch noch mal ihren Machtanspruch untermauert, ne, auf so einer narrativen Ebene, weil sie wirklich die Einzige ist, die weiß, okay, da gibt's eben den Tod, der da lauert. Und ich finde es sehr schön, dass dann genau ihr Sohn derjenige ist, der das dann halt auch nochmal nicht nur sieht, sondern ja auch spürt, ne? Also er verstummt. Er guckt über die Mauer und ist vorher noch so, naja, aber was bewacht ihr hier denn eigentlich? Und dann guckt er in die Weite und auf einmal ist es wie so ein Moment, wo er irgendwie so versteht, okay, Moment. Und ich finde auch sehr, sehr gut nochmal den Hinweis, dass die Drachen von Jaehaerys und Alicent nicht über die Mauer drüber geflogen sind. Das ist ja auch, das wussten wir so vorher noch nicht. Das haben wir auch nicht gewusst, obwohl wir Game of Thrones geschaut haben, weil ja Daenerys über die Mauer drüber fliegt. Und auch das ist nochmal eine Untermauerung dessen, okay, Moment, da ist ja was, was in der Zukunft dann eben irgendwie droht. Das wissen wir auch alle, weil wir Game of Thrones gesehen haben. Aber es hat auch direkt was mit dem Machtanspruch von Rhaenyra zu tun.
Nur schade, dass Addison das nicht weiß,
Klar.
sondern es komplett falsch verstanden hat. Naja. Aber ja, du hast natürlich recht, das ist echt. Ich habe mich erst gefragt, kurz, oder ich habe erst in der ersten Sekunde damit gerechnet, dass sie mit Rhaenyra einsteigen, aber so war es natürlich irgendwie viel schlauer. Dann war es halt eben nicht der Holzhammer, der
Ja.
quasi in der ersten Folge war. Aber ich wollte noch kurz ansprechen, dass sich das Intro geändert hat,
Ja.
weil Fabian gerade,
Richtig. Oh Gott, wie konnte ich das vergessen?
weil
Ja, gut,
Fabian,
dass du es ansprichst.
du hast ja gerade Worldbuilding angesprochen und in dem Intro passiert ja auch Worldbuilding, also es ist ja so die Targaryen-Geschichte. Und ich finde es ganz schlau, weil nämlich, das war jetzt doch ein bisschen um 10 Ecken, aber hat nicht Helaena irgendwann in der ersten Staffel sowas gesagt wie die Grünen und die Schwarzen, also dieser Faden webt sich durch die, oder der Kampf webt sich durch die Geschichte, irgendwas mit Spool und also
Stimmt,
es gab so ein
ja.
Helena-Zitat, was dazu passt.
Ja.
Und ich war so, hat das was mit dem Intro zu tun? Weil das ist jetzt ja auch Stoff und Fäden, die sich durch dieses Ding. Das fand ich schlau, da habe ich mich drüber gefreut.
Ja.
Und ich fand, es sah auch cool aus. Irgendwie, ich habe irgendwie gar nicht damit gerechnet, dass sie das Intro so vom Stil her so drastisch ändern. Also ich hatte gedacht, dass es vielleicht eher so ist wie bei Game of Thrones, dass der Stil derselbe bleibt, aber halt so neue Sachen hinzugefügt werden.
Ja, das passt ja eigentlich sehr gut dann jetzt zu dem nächsten Themenkomplex Worldbuilding, weil also das Intro ist auch ja Teil dieser Serie und ist auch jetzt tatsächlich was, mit dem ja Inhalt transportiert wird. Also wir hatten das eben in Game of Thrones, dass wir die einzelnen Orte vorgestellt bekommen haben und es wurde auch so ein bisschen gezeigt, wo sind diese Orte in Relation zueinander, weil das eben wichtig war für die jeweilige Serie. Das haben sie in House of the Dragon dann geändert. Also in der ersten Staffel war es mehr so die Blutlinien im wahrsten Sinne des Wortes und wie die zueinander stehen. Und jetzt eben für die zweite Staffel ist es geändert worden. Sehr cool. Vor allem auch, wie dieses Motiv von Blut durch dieses Rote, was ich, also der Stoff, der wurde ja nicht nur so gestickt, sondern da hat sich auch immer so was Rotes gefärbt, so wie Blut, das eben durch den Stoff durchkommt. Und Feuer, also so schwarz verkohlte Sachen, wurden da auch mit eingewoben. Das fand ich auch sehr cool. Ich weiß nicht, ob er noch dieses Bild vor Augen hat von diesen zwei großen Drachenköpfen, die so gegenüberstehen und in der Mitte ganz viele verkohlte Leichen. Mhm. Das ist, denke ich, auch Foreshadowing zu dem, was dann in der zweiten und den dann noch folgenden Staffeln kommen wird. Und das ist eben auch Teil von diesem Worldbuilding. Wir haben viele Sachen aus der Vergangenheit gesehen. Ich glaube, einer der weiß nicht, war es König Maegor oder so, der auf dem eisernen Thron vom Thron selbst erstochen wurde. Den ja, haben wir, glaube ich, da Maegor gesehen.
Ja.
Genau. Und dann noch andere Sachen, die dann wahrscheinlich in der Staffel passieren werden. Und das fand ich schon sehr cool, dass sie das für die zweite Staffel geändert haben.
Mhm.
Genau. Und Worldbuilding war das, worauf ich anspielen wollte. Also wir werden jetzt in der ersten Folge noch so ein bisschen sanft in diese neue Welt hineingeführt. Vielleicht auch für alle, die noch nicht ganz so wieder drin sind. Also wir bekommen eben mit, dass das, was in der ersten Staffel so leicht hingesagt wurde, ja, wir bauen da einfach eine Seeblockade auf und dann werden die in King's Landing schon in die Knie gehen. Und wir bekommen eben hier mit, dass das gar nicht so einfach ist, dass eben die Gurgel oder Gullet, wie das ja heißt, das ist sehr viel offene See und es braucht eben sehr viel, um das tatsächlich so eine Seeblockade wirklich effektiv durchzuführen. Wir sehen aber zum Beispiel auch in King's Landing, wie sie alle eben in spannender Erwartung an den Zinnen stehen und diese Skorpione, die wir ja dann, glaube ich, in den letzten beiden Staffeln von Game of Thrones dann so richtig kennen und fürchten gelernt haben, die sehen wir da auch. Also das fand ich sehr cool, so diese Erwartungshaltung, jeder wartet darauf, also eigentlich ist klar, was folgt, aber so richtig ist der Krieg noch nicht ausgebrochen. Das ist mir so aufgefallen in der ersten Folge, das fand ich ganz interessant.
Ja, stimmt. Irgendwie ist es echt so, alle sind so halt gestresst oder alle erwarten es und auch niemand will auch diesen Krieg eigentlich so richtig, aber es ist so unvermeidbar und ist so, es läuft so in allem mit, was irgendwie geschieht.
Naja, ich weiß nicht, also ich habe die erste Folge vor allen Dingen unter dem Aspekt interpretiert, weil es in der Serie viel immer wieder Rhaenyra und Alicent gegenübergestellt werden. Und die erste Staffel ist nun mal damit mit einem Blick geendet. Und auch die erste Folge endet mit einem Blick. Und es werden halt beide Frauen abgeholt, ne? Und beide Frauen werden in den Krieg jetzt hineingezogen. Und Rhaenyra ist halt eben schon da, ist noch irgendwie, versucht noch Fuß darin zu fassen. Sie sagt ja nur einen einzigen Satz in der ganzen Folge. Und Alicent ist noch nicht da und eigentlich dreht sich so die ganze, ich finde, die ganze Episode dreht sich so ein bisschen um ihre Zwiegespaltenheit, ne? Und auch um ihr schlechtes Gewissen.
Ja, dann lass uns doch gleich mal über die beiden, ja, wichtigsten Figuren der ganzen Serie reden, über Rhaenyra und über Alicent. Also Rhaenyra, das fasst dann Daemon gleich am Anfang auch schön zusammen. Die ist seit Tagen ist sie weg. Sie fliegt eben mit ihren Drachen über die Küste und sucht nach Überresten von ihrem Sohn und ist eigentlich die ganze Folge mit Trauer beschäftigt. Also wir sehen sie, wie sie tatsächlich dann die Überreste von oder so ein Stück Stoff von Lucerys findet. Wir sehen sie, wie sie zusammen mit ihrer Familie trauert und dann im kleinen Rat oder was ist es, im kleinen Rat spricht sie dann eben diesen einen Satz aus, nämlich Moment, was sagt sie? I want Aemon Targaryen. Also ich will, dass Aemon stirbt für das, was er meinem Sohn angetan hat. Sehr viel wichtiger oder sehr viel mehr zu sagen hat Alicent. Mhm. Und das fand ich auch interessant, was der Showrunner Ryan Condal über sie gesagt hat. Also, und zwar war das jetzt so, sie hat in der ersten Staffel war sie ja schon recht wichtige Figur am Königshof. Und jetzt hat das Ryan Condal gesagt, muss sie eben erfahren, wie das ist, wenn man eine Frau ist. Also so im kleinen Rat wird sie eben die ganze Zeit unterminiert von ihrem eigenen Vater Otto Hightower, der Hand des Königs. Dann hat sie eben einen Sohn, der jetzt nun mal leider König ist und diese Rolle auch zumindest in der Anfangszeit wahrhaben will. Und so ihre eigene Rolle wird so ein bisschen ja verringert. Und wie geht sie damit um in dieser Anfangszeit? Fand ich ganz interessant.
Ja, das ist ja auch eigentlich immer so das Thema auch in der ersten Staffel gewesen. Ganz am Anfang, da gab es ja immer so diesen Knight of Rhaenyra, dass sie halt sozusagen so viele Freiheiten hat und so viele Sachen machen kann, die Alicent nicht macht. Und dann gegen Ende der Staffel hat sich ja quasi Alicent in dem Rahmen, in dem sie kann, halt diese Freiheiten rausgearbeitet. Und jetzt sitzt halt ihr Sohn auf dem Thron und jetzt muss sie so mit ansehen, wie das alles so wieder so ein bisschen in sich zusammenfällt, beziehungsweise wie er so ein bisschen die Kontrolle dann irgendwie auch entgleitet.
Naja, und ja, sie stellt die Grenzen fest, ne? Und ich glaube, da gehört ja auch wieder was. Also diese ganze Geschichte zwischen diesen Frauen, ne? Am Ende der ersten Staffel findet ja da gefühlt auch eine Annäherung statt. Genau aus dem Grund, dass Alicent halt irgendwie so ein bisschen verarbeitet hat, irgendwie worüber sie sich halt eben so aufgehangen hat die ganze Zeit. Also ich meine, der Grund, warum sie ja ultimativ Rhaenyra, wie du schon richtig sagtest, irgendwie so unter den Bus schmeißt, ist, weil sie halt sich die Freiheiten rausnimmt, und das darf man halt auf gar keinen Fall, und schon gar nicht, wenn man halt so pflichtbewusst ist wie eine Alicent, die sich dann halt irgendwie ihren Pflichten, ihren vermeintlichen Pflichten hingibt, irgendwie als Ehefrau. Und ich finde es halt interessant, weil sie auf eine gewisse Art und Weise in der ersten Folge, glaube ich, auch irgendwie immer wieder ein Verständnis für jetzt Rhaenyra empfindet, weil sie nämlich jetzt genau diese Grenzen, die Rhaenyra wieder und wieder erfahren hat, dieses gestoppt werden, dieses Zurechtweisen, dieses Überhebliche, was ihr entgegenschlägt, dieses auch so unter der Hand irgendwie richtig feindselige, das versteht sie jetzt erst, dass das auch Rhaenyra entgegengeschlagen ist. Ich weiß nicht, ob sie diese Transferleistung schon machen kann, dass es in das Ähnliche reinfällt. Ne? Ich glaube nicht in allem. Ich glaube aber schon, dass sie, und das meinte ich auch mit diesem schlechten Gewissen, ne? Also sie hat eine Entscheidung getroffen, die hat jetzt dazu geführt, dass Rhaenyra ihren Sohn verloren hat. Und sie identifiziert sich natürlich extrem als Mutter. Und das ist ja auch das, womit so ihre Reise in der ersten Staffel endet, ne? Dass sie sich vor ihr Kind stellt, wenn dann Rhaenys auf dem Drachen sitzt, vor ihnen. Sie wäre bereit gewesen zu sterben für ihren Sohn, ne? Und für ihre Kinder. Und dass jetzt ihre einstige beste Freundin genau diesen Schicksalsschlag auch noch durch ihren eigenen Sohn also ertragen muss, und dann aber gleichzeitig immer noch ihr komisches Gerechtigkeitsempfinden, dass sie ja denkt irgendwie so, ja, an Eye for an Eye, jetzt ist es Son for a Son. Das ist, ich finde es interessant, was sie da aufmachen, auf jeden Fall.
Ich finde, da gab es ja diese eine Szene, diesen Zusammenschnitt von der Beerdigung und Alicent in der Septe, wo quasi die Familie, ja die, ja Rhaenyras Familie quasi ja trauert zusammen. Und dann, dass Alicent im Vergleich aber, obwohl sie eben so ein ja, Familienmensch ist oder eine Mutter ist, aber dann in dem Fall, sage ich mal, für sich trauert oder für sich alleine ist erstens und außerdem halt auch für Luz, also für Lucerys halt eine Kerze anzündet und nach so kurzem Zögern und irgendwie ist es wieder so ein Moment von, also erstmal wahrscheinlich, weil sie als Mutter halt genau nachvollziehen kann, also noch mehr nachvollziehen kann auf einer anderen Ebene, was Rhaenyra passiert ist, aber halt auch wieder so, warum ich immer so Alicent halt nicht so komplett auch hassen kann, weil man halt irgendwie auch nachvollziehen kann, in welcher Situation sie ist. Und in der Situation hat sie halt eben wieder so einen Moment von Menschlichkeit, dass sie halt da dann irgendwie auch, ja, nicht komplett egoistisch ist und so ist so. Mein Sohn hat jetzt deinen Sohn umgebracht und es ist mir komplett egal, weil ich dadurch irgendwie näher an meine Ziele komme oder sowas. Und deswegen ist es wieder so eine Vielschichtigkeit, die ich irgendwie, oder durch so subtile kleine Momente, was ich halt cool finde, wie sich die Serie da so entwickelt hat.
Das ist ja auch eine Weiterentwicklung des Ausgangsmaterials, denn im Buch sind die Figuren bei weitem nicht so ausgearbeitet, wie sie jetzt in der Serie werden. Und sie sind teilweise auch so sehr stereotypische, fast schon karikaturhaft böse teilweise. Und in der Serie finde ich es eben sehr schön, dass diese Figuren auch mehrere Facetten haben. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es euch ging, aber mir ging es auf jeden Fall so, dass ich in der ersten Staffel wirklich jede Figur nachvollziehen konnte. Also wir haben wirklich gesehen, warum sich Alicent letztlich so entscheidet, wie sie es tut, weil sie eben aus Pflichtgefühl handelt, weil ihr Vater sie ja auch in diese Richtung hineingedrückt hat und sie sorgt sich um ihre Kinder und deswegen fällt sie eben die Entscheidung oder tut fleißig mit, dass der Thron eben Rhaenyra geklaut wird. Aber sie ist trotzdem nicht so die Bösewichtin. Beide, Rhaenyra und Alicent, sind AntagonistInnen, aber sie sind keine Bösewichtin, was ich sehr, sehr schön finde. Natürlich gibt's auch in der Serie Figuren, die so wie Larys oder so, wo man wirklich denkt, okay, du bist einfach nur fies und böse. Aber die Hauptfiguren, also da, worum es wirklich geht, die werden in der Serie schön ausgearbeitet, was mir echt gut gefällt.
Ich habe eben ganz kurz nochmal, ich hatte nicht so viel Zeit, aber ich habe so ein bisschen die Reaktionen halt auf die erste Folge gelesen und dann meinte jemand so, oh ja, und dann redet halt Aegon mit Larys und mit Larys, man sollte Larys einfach nicht beachten, niemand sollte mit Larys jemals reden dürfen und ich unterschreibe das, weil einfach nichts Gutes passiert, wenn du mit Larys redest, also nichts Gutes für die Serie.
Also vielleicht, ich würde es nochmal vielleicht ein bisschen ausführen, dass House of the Dragon hier so ein bisschen an eine griechische Tragödie erinnert. Also wir wissen alle, worauf das Ganze dann hinauslaufen wird. Vielleicht habt ihr ja auch so ein bisschen im Wikipedia gestöbert und wisst ungefähr, wie das Ganze endet. Aber so diese Zwangsläufigkeit, die man vielleicht auch so ein bisschen in der ersten Staffel gemerkt hat, so dass eigentlich wollen die einzelnen Figuren nicht die Erste sein oder der Erste sein, der tatsächlich Blut vergießt. Aber letztlich können sie auch nicht anders. Und das macht ja irgendwie so ein bisschen das ganze Tragische aus. Und das führt sich jetzt eben in der zweiten Staffel fort mit dem, dass dann letztlich mal wieder jemand stirbt. Ich wollte aber, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollte ich noch ein bisschen über den neuen König reden, über König Aegon. Das fand ich eben auch so interessant, weil das auch so wieder damit reinspielt, dass es so diesen typischen Bösewicht nicht gibt. Also Könige in Game of Thrones haben jetzt nicht so den besten Ruf. Robert Baratheon war ein ziemlicher Trottel. König Joffrey war also...
Joffrey war doch super.
Joffrey.
Ja, klar. Also das ist der König, den ich mir wünsche, auf jeden Fall. Und Aegon wurde in der ersten Staffel ja auch schon so ein bisschen geframed als so mehr so in der Tradition von Joffrey. Also der geht gerne mal nach Flea Bottom oder guckt sich da halt Kinderkämpfe an. Und jetzt hier in der ersten Folge der zweiten Staffel sehen wir so ein bisschen, was ist er eigentlich für eine Art König? Und das fand ich ganz interessant, dass er tatsächlich so als der Großmütige, also er wird ja sogar so angekündigt als König Aegon der Großmütige, dass er tatsächlich auch so irgendwie wahrgenommen werden möchte, als jemand, der sowohl von den Noblen als auch vom gewöhnlichen Volk geehrt und angenommen wird. Und das fand ich ganz interessant.
Ich finde das aber schwierig, ihn als großmütig zu bezeichnen, weil ich glaube, das ist das, was er gerne hätte. Aber eigentlich, was er da macht, ist, dass er einfach nur die einfachste Lösung haben will. Also er will überhaupt nicht in die Konfrontation gehen mit niemandem. Und das ist ja auch genau das, was sich bei ihm immer wieder durchzieht. Das ist der Grund, warum er irgendwie auch fliehen wollte vor seiner Würde irgendwie als oder so vor seiner Aufgabe als König, weil er eigentlich überhaupt keine Lust darauf hat, irgendwie diese Verantwortung zu tragen. Und genauso wenig will er die Verantwortung tragen, harte Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja genau das, was da passiert. Das ist nicht Großmütigkeit, weil ultimativ nutzt es seinem Volk überhaupt gar nichts, wenn er jetzt alles Geld ausgibt und wenn er schlechte Entscheidungen trifft. Und ich glaube nicht, dass er smart genug ist, um das zu verstehen.
Nee, er ist überhaupt nicht smart genug. Also ist er wirklich, also er arbeitet ja wirklich an so seiner eigenen Brand, aber wenn man ihn halt sieht, ist es natürlich überhaupt nicht das. Aber ich finde, es ist eine seltsame Mischung aus. Er entzieht sich so aus den Konflikten oder er will diese Verantwortung nicht. Aber dann hat er ja, ich finde, das ist in der Folge jetzt noch gar nicht wieder so doll zu sehen gewesen, aber er ist ja eine total impulsive Person eigentlich. Es wird ja, glaube ich, eher über ihn gesagt, als dass man es in der Folge tatsächlich sieht. Und wenn es dann darum geht, irgendwie, dass er, weiß ich nicht, sich persönlich beleidigt fühlt durch Rhaenyra zum Beispiel, dann ist er halt gleich so, wir müssen los und alles abbrennen. Aber das ist ja halt keine so strategische, vernünftige oder kluge Entscheidung, sondern das ist halt einfach so, also von meinem Gefühl bisher ist es so, eigentlich passt es zu dem, was du gerade gesagt hast, Laura, weil es eben auch wieder die einfache Lösung ist oder die quasi so
immer der Weg des geringsten Widerstandes.
Genau, aber halt auch komplett nicht weitergedacht, so irgendwie.
Naja, und man darf, finde ich, in der ganzen Diskussion jetzt auch nicht vernachlässigen, dass er halt ein bekannter Vergewaltiger ist.
Ja, er ist einfach richtig übel, der Typ. Und ich finde, in der Folge hat man tatsächlich, das war wirklich so ein bisschen, da wurde ein, oder er wollte von sich ein anderes Bild malen, oder es wurde dann quasi auch so ein bisschen gemacht, aber es ist natürlich immer noch so durchgesickert, dass es irgendwie so ein bisschen so eine Phase ist, oder dass es halt nicht lange anhält, dieses, ich mache jetzt mal so ein bisschen Königssachen hier, weil da bin ich ja eigentlich auch irgendwie da, ein bisschen.
Ich finde aber auch so die Dynamik mit ihm und seinen Bros, die ist auch so ein bisschen genauso.
Oh Gott, ja, total. Aber ich fand auch total witzig, bei dieser Szene eben, wo halt diese, wo ihn diese Leute angehört wurden und er halt quasi sagen musste, was er jetzt mit dem gemeinen Volk, wie er da jetzt hilft oder ob er hilft, wie einfach Otto Hightower komplett verzweifelt ist, weil halt immer Egon einfach irgendwas gesagt hat und Otto so, eigentlich ist es nicht so schlau. Und dann hat er halt wieder irgendwas gesagt und Otto ist schon so auf dem Weg gewesen, ihn davon abzuhalten. Und dann ist er einfach wieder so umgedreht. So von wegen so, ich gebe auf. Oder in dem Fall war es dann irgendwie.
Nee, da hat Egon dann gesagt.
Ja, aber genau, da hat irgendwas gesagt.
Das ist jetzt wichtig.
Genau, und da war er so, okay, kann ich jetzt irgendwie auch nicht.
Aber das ist genau die Entscheidung, die ja ultimativ ja genau auch dazu führt, dass es halt so schlecht läuft. Weil er gibt das Geld halt mit vollen Händen aus.
Meint ihr, das ist der Grund, warum dann später in Game of Thrones diese Schwerter um den Eisernen Thron nicht mehr da sind? Dass die Hand nicht mehr diesen weiten Weg machen muss zum König?
Easy Access.
Um von dummen Entscheidungen abzuhalten.
Ja, ich glaube, das stimmt. Ja, ich glaube, das ist der Grund dafür.
Ja,
da gibt es wahrscheinlich einen anderen Grund in diesem wundervollen Buch, das Fabian gerade hochgehalten hat. Aber ich finde, es sollte, so in unserer eigenen Lore, sollte das jetzt der Grund sein.
Ja.
Einfach stellen, springen, einfach so eine Zipline durch den Raum, damit man sich kurz ranhängen kann zum Thron, sich hinstellen. Halt, stopp, Egon. Ja. Das schlage ich vor.
Also wir sehen ihn ja dann auch später noch im Rat oder ich glaube sogar als erstes im Rat, wie er dann eben mit seinen Beratern ist. Und da sieht er ja auch so als Otto Hightower, ja, müssen geduldig sein. Und da sieht man so richtig, wie so, na, so so zusammen sagt er so, das ist so überhaupt nicht seins. Das finde ich ganz witzig, dass er auf der einen Seite eben, also ihr habt ihn jetzt als so eher schwach charakterisiert, als jemand, der den Weg des geringsten Widerstandes geht. Aber das sind dann auch auf der anderen Seite.
Nee, schwach nicht. Das ist nicht schwach.
Okay. Dass er dann aber auch keine wirkliche Geduld hat, das fand ich auch
interessant. Ja, er hat keine Geduld und er erniedrigt gerne Menschen. Also ich meine, das siehst du ja auch in der Small Council-Szene dann eben schon, dass er einerseits irgendwie einen Geschmack dafür hat, Chaos zu stiften, weil es ihn amüsiert. Wenn es ihn selbst amüsiert, dann macht er das gerne irgendwie. Und dann nimmt er auch die Sachen irgendwie um ihn herum nicht ernst. Und wenn er die Möglichkeit hat, Lannister zu erniedrigen und sagt irgendwie, hier, dann spielen wir das Pferd irgendwie für meinen Sohn, der möchte das gerne, dann macht er das auch. Und er kommt ja natürlich auch damit durch, ne? Also das ist ja auch eine Dynamik, die bei Joffrey halt immer wieder irgendwie zu sehen gewesen ist.
Ich wollte gerade sagen, bei Joffrey hätten wir gesehen, wie das passiert ist, weil Joffrey, ich weiß nicht, Joffrey hatte entweder niemanden aufgehalten oder er hat es trotzdem quasi wäre noch mehr dahinter gewesen, dass sozusagen sich diese Szene da wirklich ausgespielt hätte. Weil ich saß auch vorm Fernsehen und war so, nee, das hat jetzt echt so Joffrey-Dynamik. Und dann war ich ehrlich gesagt auch überrascht dann, dass er dann doch quasi, weißt du, da haben sie wahrscheinlich dann eine andere Charakterisierung oder einen anderen Schwung dann verfolgt, dass es nicht gemacht wurde, sondern nur so angedeutet wurde, dass es eher dazu fähig wäre.
Nee, Allison sagt es ja. Noch hört er auf sie. Noch.
Genau. Aber nicht mehr lange, wenn sie jetzt nicht ihn irgendwie in die Schranken weisen.
Ja, wir müssen schauen, wie das sich dann noch entwickelt. Entweder er hat wirklich keine Lust mehr zu herrschen und überlässt das dann alles seinen Beratern und seiner Königin, beziehungsweise seiner verwitweten Königin. Oder so wie Joffrey, er lernt es eben zu gefallen, dass er diese ganze Macht hat und missbraucht es dann. Das werden wir dann sehen. Wir wollten noch, habe ich mir aufgeschrieben, über die Königin Helena reden, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt im nächsten Part, den ich mir aufgeschrieben habe, vielleicht mehr Sinn ergibt. Und zwar, wir hatten jetzt in der Folge bislang so vor allem so ein bisschen Worldbuilding und dann so mehrere ganz kurze Szenen, die sich zwischen den einzelnen Figuren abgewechselt haben, so um so ein bisschen zu zeigen, wo steht jeder. Und tja, das Herzstück der Folge, ich weiß es nicht, ist die Episode mit Blut und Käse. Dann würde ich sagen, reden wir dann jetzt über das Ende, über das Finale der ersten Folge. Das ist ja tatsächlich auch in der ersten Staffel immer wieder angeteasert worden. Also wir haben in der ersten Staffel immer wieder die Ratten gesehen, die durch den Hof kriechen. Und ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an dieses eine Bild aus der Hochzeit von Rhaenyra und Laena, wo dann ganz am Ende so diese Blutpfütze da war und die Ratten da waren? Mhm. Da haben viele gesagt, das ist definitiv so Foreshadowing auf das, was dann jetzt kommt. Und jetzt hier in der zweiten Staffel, in der ersten Folge, haben wir das gesehen, also Blut und Käse, nämlich ein Rattenfänger und ein desillusionierter Mann von der Stadtwache brechen in die Gemächer des Königs ein und bringen Jaehaerys um, also eins von den beiden Kindern von König Aegon und Königin Helaena. Ich musste jetzt, als ich es das zweite Mal gesehen habe, als ich schon wusste, was so kommt, musste ich so ein bisschen mit dir mitfühlen. Lisa, du bist ja kein großer Horrorfan und es ist schon sehr düster und auch sehr gruselig inszeniert. Wie ging's dir da?
Ich fand's gar nicht gruselig, das hat mich überhaupt nicht gestört. Nee, ich hab, ich weiß nicht, vielleicht, also nee, ich hab's eigentlich gar nicht so als Horror wahrgenommen, also beziehungsweise ich wusste halt aber auch schon, was passiert halt aus dem Buch. Ich muss sagen, ich habe es mir ehrlich gesagt sogar schlimmer vorgestellt, was da passiert, nachdem ich das gelesen habe. Da wurden ja auch ein paar Sachen abgeändert. Ich weiß nicht, soll ich jetzt so, ich meine, ist das vielleicht ein bisschen Buchspoiler dann? Im Buch ist es...
ich musste nur lachen, dass wir halt gesagt haben, wir spoilern die Serie.
Aber nicht das Buch.
Aber nicht das Buch.
Ach so, ich kann auch nicht das Buch spoilern.
Nein, bitte, hau rein.
Du musst das Buch spoilern.
Okay, also im Buch ist es auch, da passiert das Ganze von Anfang an unter der Prämisse, dass quasi, also ein Sohn für einen Sohn, also es ist gar nicht so dieses Ding mit, es muss Aemond sein, der jetzt stirbt. Und im Buch ist es auch so, also diese ganze Szene ist viel grausamer im Buch als in der Serie jetzt. Also ich hatte gedacht, also ich war schon so ein bisschen so innerlich so, oh Gott, gleich geht's richtig los. Das wird jetzt so eine Red Wedding, so eine rote Hochzeitaktion. Mein Buch ist Alicent, glaube ich sogar. Also es spielt sich in den Gemächern von Alicent ab. Und sie wird dann irgendwie noch gefesselt, weil nämlich halt Helaena immer abends irgendwie zu Alicent ins Zimmer kommt, um nochmal gute Nacht zu sagen und so. Und dann läuft sie quasi so in ihr Verderben dann im Buch. Und im Buch ist es auch so, dann quasi kommt Helaena eben rein und sagt auch erstmal, also sagt nicht wie in der Serie, ja, also ich habe hier noch eine Kette, wollt ihr nicht diese Kette lieber haben, als mein Kind umzubringen? Im Buch sagt sie halt, da bietet sie sich an, da sagt sie, bringt lieber mich um, als jetzt hier irgendwie das Kind oder ein Kind. Und im Buch sind auch die beiden Kinder
es sind drei Kinder,
das ist eigentlich noch das Wichtigere daran. Es
sind, und sie sind wach, ja.
Drei Kinder, sie sind wach und Helaena muss so, es ist jetzt, wird das so ein bisschen... Also es wird schon so inszeniert, dass sie da ja auch in dem Moment eine Entscheidung trifft in der Serie, aber im Buch ist das noch viel plakativer. Da kommen die halt rein und sind so, jo, sag uns jetzt, welches Kind wir umbringen sollen. Und dann bringen sie im Buch eben quasi nicht das Kind um, was sie gesagt hat, sondern das andere mit den Worten zu dem quasi überlebenden Kind. Guck mal, deine Mutter will ich lieber töten als das andere Kind. Und dann bringen sie halt das andere Kind um. Und ich finde... ja, ich habe mir das auf jeden Fall sehr viel blutrünstiger dann in der Serie vorgestellt. Ich fand's jetzt auch, also ich fand's jetzt auch in der Serie nicht irgendwie schlecht inszeniert oder so. Ich mochte auch diese Szene, wo dann Helaena so völlig eigentlich traumatisiert oder völlig, sie ist ja völlig weggetreten eigentlich mit ihrem anderen Kind dann quasi orientierungslos durch die Burg läuft eigentlich. Da ist ja auch dieses, das Sounddesign ganz cool, das ist alles so ein bisschen muffled, wie sagt man, so ein bisschen gedämpft alles und die Kamera schwenkt immer so hin und her, also dass sie wirklich gefangen ist und möglichst schnell weg will und irgendwie möglichst schnell einen Ausgang finden will und dann geht sie ja einfach nur rein, dann quasi, das ist ja wirklich eine Abkehr dann, also Alicent, nicht nur passiert das Ganze in der Serie quasi nicht in Alicents Raum, sondern Alicent währenddessen schläft halt mal wieder mit hier Crispy Cole und dann geht Helaena einfach nur rein und sagt halt so, was sagt sie, ich glaube, sie haben den Jungen
They killed the boy.
They killed the boy. Ja. Ich weiß nicht, wie fandet ihr das? Wie fandet ihr die Szene? Also Fabian fand sie ja anscheinend auch schon ziemlich so horrorlastig?
Ich mochte, also was ich richtig gut fand, war sowohl Musik als auch Sounddesign von der Serie, von der Szene, generell, aber auch von dieser Szene. Das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass es atmosphärischer ist. Ich finde aber auch, dass ich mir, also ich habe mir was viel, was viel weitreichenderes vorgestellt, weil es halt eben auch Spoiler eine Auswirkung hat. Und ich glaube, sie haben das aber in der Serie jetzt halt anders, spielen das deshalb auch anders, weil Helena halt vorher schon jetzt nicht mehr die komplett stableste der Welt irgendwie ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie das dann halt eben, also warum diese Szene, dass sie sich entscheiden muss und dass ihre Kinder das mitbekommen haben, bewusst mitbekommen haben, dass sie sich entscheiden muss, dass es eben nicht mehr, dass sie das nicht brauchen in der Serie so sehr, um sie überhaupt erst irgendwie über diese Ecke irgendwie so drüber zu treiben. Aber ich finde, ich glaube, dass es noch einen anderen Grund dafür gibt. Und ich glaube, das ist was, wo die Serie, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen aufpassen muss, ist, ich meine, auch das Marketing für die zweite Staffel ist halt, ne, all must choose. Jeder darf sich hier entscheiden. Du kannst ja, auch
Laura,
in Green sein. Und
Laura, weißt du noch, als ich dir geschrieben habe bei Instagram, als dieses Poster von Helena mit Almost Choose war und
Almost Choose ist bei ihr natürlich nochmal.
Genau, das ist ja viel krasser und genau deswegen, das war halt auch wieder das, weil ich halt dachte.
Aber das meine ich nicht damit. Ich meine damit, du kannst theoretisch im Moment gerade noch die Wahl treffen und sagen, nein, ich bin House Green, ne? Also ich unterstütze den Machtanspruch der Grünen. Und wenn du das so erzählen willst, dann musst du den Grünen und auch den Schwarzen, also beiden, ne, House Black und House Green, musst du immer wieder, du darfst sie nicht zu brutal machen am Ende des Tages.
Man hat ja auch bei Rhaenyra, sie hat ja auch wieder so eine menschliche Szene im Anführungszeichen mit Jace dann, als reinkam und
total.
Sozusagen so, genau, also es gibt ja immer wieder diese kleinen Momente dann.
Aber überleg auch mal, wie dass Wager die Entscheidung getroffen hat, darüber haben wir ja in der letzten Podcast-Folge auch gesprochen, ne? Wager hat die Entscheidung getroffen, den Krieg zu starten, und zwar nur, weil Aerys sie genervt hat.
Oh, ich muss aber auch noch mal dazu sagen, ich weiß, wir schwanken jetzt gerade von der Blut- und Käse-Szene weg, aber am Strand, als Rhaenyra trauert, als sie die Überreste findet, trauert doch Cyrax auch, weil Aerys ist doch, glaube ich, das Kind von Cyrax, und dann ist Cyrax voll traurig halt auch. Also es ist so wieder eine Spiegelung zwischen halt bei zwei Mütter, die um ihr Kind trauern,
stimmt,
und eine Mutter ist ein Drachen.
Ja.
Das ist auch noch viel trauriger.
Ich wollte noch mal jetzt zurück zu dieser Blut- und Käse-Szene. Also vielleicht ist euch da draußen auch so aufgefallen, dass das so sehr prominent inszeniert wurde, der Fingerzeig von Königin Helena. Und wir haben das ja jetzt schon erklärt, oder Leser hat erklärt, wie sich die Serie und das Buch voneinander unterscheiden. Und ich wollte jetzt mal von euch wissen, warum? Denn in der Vergangenheit ist es ja schon so gewesen, dass sich die Serie in einigen Sachen explizit unterscheidet von der Buchvorlage, und es gab auch immer triftige Gründe dafür. Zum Beispiel, dass Rhaenyra und Alicent sind in der Buchvorlage eigentlich unterschiedlich alt und in der Serie haben sie das gleiche Alter. Das wurde gemacht, damit man so die Freundschaft von ihren beiden viel länger zeigen kann und dann eben, damit es auch ganz, das alles ein bisschen tragischer ist und beide auch dadurch sympathischer werden. Und jetzt ist hier wieder eine Situation, in der eben die Vorlage verändert wurde. Und ich habe mich so ein bisschen natürlich dann auch gefragt, warum wird das gemacht? Denn Lisa, so wie du das jetzt beschrieben hast im Buch, ist es ja deutlich brutaler. Also diese Wahl, nicht wer ist der Sohn? So, das ist ja, könnte man ja jetzt argumentieren, ist ja keine richtige Wahl. Natürlich läuft es darauf hinaus, aber es ist ja eigentlich, soll sie ja nur sagen, was Sache ist. Während im Buch wird sie ja wirklich vor so eine ganz grausame Wahl gestellt, so die Wahl zwischen Pest und Cholera, also wo es ja keinen guten Ausgang gibt. Und das wurde jetzt hier in der Serie nicht gemacht. Was glaubt ihr, warum ist das so?
Das, was ich gerade eben meinte.
Kannst du es nochmal wiederholen?
Dass ultimativ keiner von denen so brutal sein kann wie in den Büchern, sondern das ist alles, und das ist die Gefahr dahinter, weil das wird alles ein bisschen abgeschwächt, dass wir uns immer noch mit beiden Seiten identifizieren können.
Ja, weil jetzt könnte man natürlich sagen, dass Rhaenyra ja nur gesagt hat, ich will, dass Aemon stirbt. Sie hat ja nicht gesagt, ich möchte jetzt bitte, dass da zwei in das Gemach von Königin Helena einbrechen und ich möchte, dass sie sich entscheiden muss zwischen ihren Kindern, wer da sterben muss. Also das haben ja die beiden Blut und Käse on the spot quasi entschieden, dass wir das jetzt so machen.
Ja. Na? Aber das hat trotzdem, das hat ja damit nichts zu tun, weil das geht ja immer weiter. Du triffst, also ich meine, wie dieser ganze Krieg im Moment gerade aufgesetzt wird, ist, das ist eine Verkettung von ungünstigen Momenten und von Fehlentscheidungen und von tatsächlichen Momenten, wo ja die Schicksalsmomente im Grunde genommen sind. So wie eben, deshalb habe ich eben gerade Vega angebracht, so wie das halt jetzt ein Drache entscheidet, okay, ich starte jetzt diesen Krieg, weil mich halt irgendwie der kleine Drache irgendwie gerade so angebellt hat, ja. Und auf einmal sitzt du in der Situation, dass du halt auf einmal sagen musst, oh, okay, da ist jetzt jemand gestorben, dann muss ich jetzt irgendwie mich dazu verhalten. Und also es gibt ja total viele Momente, die genauso funktionieren. Also auch, wenn jetzt ein Otto Hightower sich natürlich darüber beschwert, dass irgendwie angeblich Alicent das jetzt im Moment gerade so ein bisschen aufgehalten hat, ist es auf der anderen Seite Daemon, der die gleichen Anschuldigungen Rhaenys gegenüber macht. Du hättest das in dem Moment beenden können. Du hättest die komplette Linie zerstören können, indem du in dem Moment die Entscheidung getroffen hast. Gleich sagt er zu Missaria, du hättest die Möglichkeit gehabt, den umzubringen. Das Gleiche sagt er zu Eric, du hättest die Möglichkeit gehabt, den umzubringen. Also es gibt ganz viele Momente, wo alles verhindert hätte werden können. Und die Charaktere auf beiden Seiten werden es nicht müde, uns daran zu erinnern, dass es diese Momente gab. Und dass es wie so ein unabwendbares Schicksal ist. Wir werden da hingetrieben. Es geht nicht. Also es ist irgendwie so, es ist wie so eine Naturgewalt, die irgendwie über uns kommt, dass das jetzt eben so passieren muss. Und dass die Charaktere dahin getrieben werden. Und ich glaube, aus einer psychologischen Sicht und aus einer dramaturgischen Sicht hat es viel damit zu tun, dass die Showrunner sich da eben schon auch überlegt haben, okay, man muss halt weiterhin alle Seiten zeigen, man muss immer noch die Möglichkeit geben, dass man eben, und so, das machen wir ja auch, wir sehen positive Seiten auf beiden Seiten, wir können uns mit Alicent identifizieren, wir können uns aber auch mit Rhaenyra identifizieren. Es gibt Momente, wo wir Otto Hightower, selbst Otto Hightower verstehen können.
Verstehen, ja, mögen, nein.
Nein,
aber
es ist
immer noch mein Hasscharakter.
Ja, total, ja. Aber wir verstehen aber ihn.
Man weiß halt, warum er es macht.
Genau, ja, genau. Schon. Und ich glaube, das ist halt dramaturgisch gesehen, ist es für die halt immens wichtig. Und ich glaube, so ein Moment wie in dem Buch, ich glaube, es ist kein Zufall, dass Blood and Cheese dieser Moment in dem Buch immer wieder von allen, die das Buch gelesen haben, als der Moment herausgehoben wird, der so unfassbar brutal ist. Also es gibt so 2, 3 Momente im Buch, wo man sagt so, okay, das werde ich, nachdem ich das gelesen habe, das werde ich nie vergessen, dass das passieren wird. Und dass das jetzt so abgeschwächt wird in der Serie, hat was mit dem großen Ganzen zu tun.
Mhm. Ich finde, was vielleicht auch ein bisschen noch auch da reinpasst, ist, was mir so eingefallen ist, dass ja jetzt in der Serie, in der Szene, sind die Grünen ja komplett wehrlos. Also im Buch hattest du auch dieses Element, dass sie quasi so von hinterrücks, dass sich da Leute reinschleichen und so. Aber quasi wenn Blood and Cheese im ich bin gerade abgelenkt, war Fabians Hund im Hintergrund. Süß ist einfach. Apropos Hund, dieser Typ, der den Hund getreten hat in der Szene, muss ich auch noch mal kurz verurteilen an dieser Stelle. Ja. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht
aber
sagen.
Aber es war so ein freundlicher Hund auch, der die ganze Zeit mit dem Schwanz gewedelt, während der rumgeschlichen ist. Die ganze Zeit.
Und da natürlich auch, passt aber auch zu der Szene, weil Blood and Cheese ja sozusagen in der Hinsicht dann Team Schwarz repräsentieren und dann halt brutal sind. Aber auch wenn die in die Kammer von Helena kommen, da gibt's halt überhaupt keine Gegenwehr. Und im Buch, da stehen da halt noch so ein paar Guards und da ist sogar noch so ein kleiner Kampf. Das heißt, die Grünen sind im Buch sogar noch quasi ein bisschen aktiver und haben so ein bisschen mehr, also sind so ein bisschen mehr der aktive Part. Und jetzt hier in der Serie ist es halt nicht das, also die rennen ja komplett durch offene Türen da. Und vor allem wird dieser Moment, also diese ganze Szene von quasi, also auch was vor der Kammer passiert, was in dem Thronraum noch passiert, wird die Szene ja noch dazu genutzt, um Aegon noch ein bisschen weiter zu zeigen oder vielleicht ein bisschen zu charakterisieren, weil er da ja so mit seinen, also Blut und Käse schleichen da ja vorbei und dann sitzt Aegon da mit seinen Bros und redet irgendwie darüber, was für einen super lustigen Namen er sich ja noch geben könnte bei seiner Vorstellung, wenn er quasi in den Thronraum kommt, wo dann halt auch noch mal ja, gezeigt wird, wie, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch wie unreif er eigentlich auch ist an der Stelle. Und dass das aber sozusagen nochmal so ein Mini-Fass, was auf dem Weg zur eigentlichen Handlung, wird nochmal auch für die Grünen quasi genutzt an der Stelle. Aber ja, sonst kann ich mir auch vorstellen, dass Laura da recht hat vielleicht. Ich weiß, ich habe kurz überlegt, ob sie vielleicht nicht gleich am Anfang so einen riesigen Moment quasi zu so einer Red Wedding-Moment aufbauschen wollten, aber es wäre ja eigentlich viel zu, also aus dem Grund kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie es nicht gemacht haben, weil es wäre ja auch noch krasser gewesen, die erste Folge auf so einer Note enden zu lassen.
Naja, und ja, da weicht aber House of the Dragon halt auch extrem von Game of Thrones ab, ne? Also ich würde halt eh behaupten, dass die Serien, also gerade dramaturgisch gesehen, einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Was ja vielleicht genau das Gute daran ist, wenn wir an das Ende denken von Game of Thrones.
Also ich interpretiere das Ganze auch dahingehend, dass, was ist mir jetzt noch beim Rewatch nochmal aufgefallen, dass beide Seiten so tatsächlich noch vor dem letzten Schritt zurückschrecken. Denn wie ist das so, wenn man Krieg führt, dann ist es natürlich als erstes wichtig, so die Gegenseite zu entmenschlichen, damit die Hemmungen fallen und damit es einem auch einfacher fällt, in den Krieg zu ziehen. Und hier ist es ja so, die haben ja in der vergangenen Staffel noch gemeinsam am Tisch gesessen und da gab es ja auch wirklich schöne Szenen. Also das heißt, die kennen sich alle persönlich und deswegen sind, glaube ich, alle noch so ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, okay, jetzt ziehen wir in den Krieg, jetzt fließt Blut und jetzt ist tatsächlich, denke ich mal, dieser Schritt tatsächlich auch noch konsequent, dass auf beide Seiten eben diese schweren Verluste hatten und dass dann jetzt in Zukunft die Hemmungen fallen und dass dann auch die Drachen von alleine in Anführungszeichen gelassen werden können. Schauen wir mal, wie das Ganze dann ausgeht. Was mir auch noch aufgefallen ist oder woran ich denken musste, ein Grund, warum sich zum Beispiel Alicent dafür entschieden hat, den Weg zu gehen, war ja, erinnert euch noch diese Szene, wo sie da am Burgtor steht, wo es so regnet und Otto Hightower sehr eindrücklich zu ihr sagt, wenn du das nicht tust, wird Rhaenyra deine Kinder töten. Und das ist ja auch eine sehr starke Motivator für sie gewesen. Und ich denke auf der anderen Seite auch für Rhaenyra. Ich meine, Rhaenyra hätte ja auch an einer Stelle sagen können, okay, ich trete jetzt zurück, aber weiß gar nicht, ob es ihr so explizit auch gesagt wurde, aber sie hat das ja auch im Hinterkopf. Wenn ich das nicht mache, wenn ich das nicht durchziehe, dann sind meine Kinder eben in der Gefahr. Und jetzt sehen wir eben, obwohl ja das Ganze getan wurde, also vorgeblich, um eben natürlich so hier für den Thron und Vaterland und so, aber natürlich auch, um die eigene Blutlinie, um die eigenen Kinder zu schützen. Und die Ersten, die quasi sterben, na klar, da gibt's auch noch so wie Queensberry und so, aber die klammere ich jetzt mal aus, aber die Ersten, die sterben, sind ja tatsächlich die Kinder, also die man eigentlich vorgeblich schützen wollte.
Ja, vor allem kann ich es von Rhaenyras Seite dann natürlich auch nachvollziehen, weil ihre Kinder waren ja eh schon die ganze Zeit die Zielscheibe, so in der zweiten Hälfte der ersten Staffel, weil ja die ganze Zeit so hinterrücks oder auch eigentlich in ihrer Gegenwart gesagt wurde, dass sie halt nicht von ihrem Ehemann sind und deswegen keinen Anspruch haben auf den Thron. Also da wurde ja damals schon eigentlich quasi, waren ja eigentlich schon immer so irgendwie in Gefahr.
Ich finde halt, Ich finde halt interessant, dass das ist vielleicht auch wieder sowas, wo man jetzt auch als Showrunner wieder aufpassen muss oder dramaturgisch aufpassen muss. Ich finde, es wiegt halt noch nicht gleich schwer, ne? Also ein Luke, den hast du halt einfach, das ist ein Charakter, der hat gesprochen, der war in Szenen seit Folgen dabei. Jaehaerys ist jetzt halt einmal aufgetaucht, war super nervig und ist jetzt halt direkt irgendwie umgebracht worden. Das ist, das wiegt noch nicht gleich schwer. Und ich glaube, das könnte auch noch ein weiterer Grund sein, warum die Szene jetzt nicht so den Impact irgendwie Effekt hat oder hatte. Den Effekt hat irgendwie im Moment gerade. Ja, weil, ja gut, das ist halt irgendwie wirklich das ist noch nicht mal ein Nebendarsteller gewesen. Das war bisher einfach nur ein Komparse.
Eigentlich war es Baby Yoda von, wisst ihr, die Szene bei Star Wars, wo Baby Yoda und hier der Mandalorian im Spaceship sind. Und da hat er doch auch diesen kleinen Ball, wo er die ganze Zeit mitspielt. Und er ist die ganze Zeit so, oh, kannst du aufhören, mit dem Ball zu spielen? Und da muss ich dran denken. Und dann, für mich ist der Charakter einfach Baby Yoda und jetzt ist er tot.
Ja.
Ja. Ja, nee, aber es ist halt wirklich, was mir noch an der Folge wieder aufgefallen ist, wie gut einfach die Dialoge wieder waren teilweise. Das passt jetzt auch so ein bisschen zu dem, dieses, eigentlich ist es ja eine Familie und eigentlich gibt's ja noch quasi diese Hürde, irgendwie wirklich diesen Krieg anzufangen, weil da gab's ja diese Szene mit Damon, über den wir auch noch gar nicht gesprochen haben eigentlich. Und, oh, ich weiß nicht, ist es Arik oder Eric? Ich weiß immer nicht, welcher Seite ist. Einer von diesen Zwillingen auf jeden Fall, der quasi dann, naja, im Prinzip eigentlich übergelaufen ist, aber irgendwie auch nicht, weil Damon wirft ihm ja dann auch vor, ja, du bist ja auch ein Verräter eigentlich, wieso hast du nicht gleich, als du das alles im Schloss mitbekommen hast, eben auch diese eine Entscheidung getroffen, die auch Rhaenys dann nicht getroffen hat. Und der war halt so, ja, als wir 8 und 10 waren, oder 10 waren, weiß ich gar nicht, da haben wir halt geschworen, dass wir die Königsfamilie beschützen, aber wir wissen halt nicht, was wir machen sollen, wenn die anfangen, sich gegenseitig zu bekriegen, weil wir sollen ja die ganze Familie beschützen. Und ja, das fand ich irgendwie auch so eine gute Zusammenfassung der, also wie, ja, wie verquer oder wie kompliziert diese Situation halt eigentlich ist.
Hast du auch kurz gedacht, weil ich, als er gesagt hat, 8 und 10, war ich so, hä, aber die sind doch Zwillinge.
Ja, gleich deswegen habe ich auch gerade gestutzt.
Nee, weil 18, also die sind 18.
Ah, okay. Und 10. Ja. Das ergibt mehr Sinn, okay. Weil ich war mich gerade so, hä, ganz schön früh, um in die Kingsguard zu kommen, ja, eigentlich. Aber vielleicht wurden die so ausgewählt, schon mit 8 oder 10. Und dann halt haben sie später angefangen. Und da war 18, da gibt natürlich...
Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie eine Zahl sagen. Und ich stolper jedes Mal drüber.
Oh Gott, ja, das ist auch immer, warum reden die nicht einfach anders? Okay, nein, egal. Ja, danke, stimmt. Das
ergibt mehr Sinn. Es gibt noch eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben. Und das ist, dass... wird er jetzt Aelin ausgesprochen auf Englisch? Aelin taucht auf. Und zwar auf Velaryon-Seite.
Wer ist das nochmal?
Der sollte eigentlich einer von den Drachenreitern dann werden und der spielt aber in der kommenden Velaryon-Seite von der vom Drachentanz noch eine sehr entscheidende Rolle. Und dementsprechend, das ist der Grund, warum er so eine große Szene da auf einmal hatte. Ja, aber okay. Also er wird auch, also eigentlich gibt es noch einen Bruder und die werden die Nachfolger von den Velaryons. Weil das sind theoretisch auch uneheliche Kinder von eigentlich Laenor, aber wir wissen eigentlich Laenor wahrscheinlich nein, sondern eher Corlys.
Stimmt.
Ja, die sind das.
Ich wollte mit Blick auf die Uhr jetzt vielleicht noch ein kleines Fazit ziehen. Also ich denke auch immer wieder an die erste Folge der ersten Staffel und wie wir die damals fanden. Und jetzt ist es ja so, wir hatten ja die Möglichkeit, die ersten 4 Folgen schon zu gucken und nicht nur wir, auch die anderen Kritikerinnen und Kritiker da draußen. Und dementsprechend wissen wir schon ungefähr so, wie so das Presseecho ist. Also wenn man sich das anschaut, die zweite Staffel wird sehr gelobt. Die soll noch besser sein als die erste Staffel. Alles größer, alles besser. Aber ich wollte jetzt mal von euch beiden wissen, wie hat euch denn jetzt so die erste Folge der zweiten Staffel gefallen? Ich muss persönlich sagen, mir ging so ein bisschen wie nach der ersten Folge der ersten Staffel. No. So, ich freue mich, dass es wieder soweit ist. Ich freue mich, dass ich wieder hier nach Westeros eintauchen darf. Aber die erste Folge ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, okay, das reißt mich voll mit. Jetzt dann die Szene mit oder die ganze Episode mit Blut und Käse hat das Ganze noch vielleicht ein bisschen in die positivere Richtung gedrückt. Aber ansonsten war das halt auch schon wieder sehr viel Worldbuilding und sehr viel Geplänkel. Aber weiß nicht, wie geht's denn euch damit, Lisa? Wie geht's dir damit?
Ja, also mich hat die Serie auf jeden Fall auch, also die erste Folge hat mich insofern überzeugt, dass ich halt sofort wieder in der Welt drin war. Ich habe mich sofort daran erinnert, warum die Serie halt so geil ist. Also diese ganzen Elemente, die Serie halt cool gemacht haben, in der ersten Staffel waren dann irgendwie auch gleich wieder zu sehen. Ich habe sofort, die Charaktere waren wieder da, fand ich alles cool. Ich bin tatsächlich auch so ein bisschen... Einfach, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich hatte irgendwie gedacht, ich glaube, mir hätte die Folge, oder es gab nicht so diesen einen Moment, der mich so komplett, sag ich mal, rausgerissen hat, wo ich jetzt so komplett, also so einen einprägsamen Moment. Ich glaube, wenn man halt diese Blut- und Käse-Szene ein bisschen hochgezogen hätte halt am Ende, ich meine, wie gesagt, vielleicht gibt's dann auch für den weiteren Verlauf, war es eigentlich gut, dass sie es nicht gemacht haben, aber ich glaube, wenn die Folge mit so einem Bang geendet wäre, dann hätte man, glaube ich, gesagt so, jo, geil. Und jetzt bin ich auf jeden Fall, also ich fand die Folge cool, aber ich bin eher gespannt, was in den weiteren Folgen passiert. Ja. Und bei euch so? Oder bei Laura?
Ja, ich weiß, was ihr meint. Und gleichzeitig, also es waren halt nicht so epische Momente drin. Und gleichzeitig denke ich mir immer so, naja, aber man muss solche epischen Momente halt auch ein bisschen verteilen, weil sonst haben sie halt eben weniger Wirkung. Und du kannst nicht jede Folge so einen richtig krassen, so einen Banger haben.
Halt irgendwie so aber so nach der ersten
die
Folge
erste
schon,
Folge
dann könnte
vielleicht,
es ja danach kurz keine Banger geben und dann wieder Banger.
Ich glaube tatsächlich, dass sie unterschätzt haben, dass Blood and Cheese ein bisschen zu harmlos sein könnte. Ich glaube, das haben sie unterschätzt. Ich glaube, das soll krasser sein. Und es funktioniert halt einfach aber eben nur über das Sounddesign, also weil du es halt noch nicht mal siehst.
Vielleicht ist es aber auch, haben sie da auch einfach die Grenze gezogen von, es wäre nicht sogar, also ich meine, man hat ja super viel Explizites gesehen in der ersten Staffel, aber so ein Kind so zu zeigen, ist natürlich nochmal, das kann man wahrscheinlich auch nicht
Papier
so machen.
Papier ist da geduldiger in der Hinsicht.
Ja, genau, das kannst du eher schreiben als sehen wahrscheinlich, ja.
Okay, ich fasse mal zusammen. Wir freuen uns, wieder in Westeros zu sein. Wir sind sehr gespannt, wie die zweite Staffel weitergeht. Aber die erste Folge war jetzt eher noch wieder so zum Reinkommen, um so ein bisschen so.
Ja, das, aber gut. Ja. Also es ist Meckern auf hohem Niveau. Also das Niveau ist immer noch hier.
Ja.
Also oben.
Ja, das wurde uns damals auch schon in der ersten Staffel gegengehalten. Das ist warum sieht ihr das alles so negativ? Ist doch alles super.
Nein. Das ist wirklich, also wir nur in dem Rahmen, der gesteckt wurde durch die erste Staffel, erwähnen wir ein paar Momente, die vielleicht, weiß ich nicht, wir haben es mehr.
Ist auch ein bisschen unser Job zu meckern, muss man mal ganz ehrlich sein, ne?
Naja, oder eben auch auf jeden Fall zu analysieren, weil ich finde auch, also von meiner Seite aus ist das keine Kritik, sondern es ist einfach nur so, oh, okay, das ist interessant, wie sie das machen. Und mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Und ich bin auf jeden Fall, ich bin jetzt schon auf jeden Fall wieder total drin. Ich freue mich
ich
mega.
Ich habe richtig Lust auf die nächste Folge.
Ich auch. Ja. Nächsten 10 Wochen werden toll.
Ja, die nächsten 8 Wochen leider nur, aber.
Nein.
Nein.
Aber bis es soweit ist, müssen wir uns leider noch mal ein paar Tage gedulden. Dann würde ich sagen, war es das für diese Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie war es bei euch? Wie hat euch die erste Folge der zweiten Staffel gefallen? Dazu gibt es eine Umfrage auch auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Adrian Martin. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.